Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zur 8. Folge des Podcasts nach der großen Pause, der Netzwerk-Podcast mit Teach First Deutschland Alumni. Ich bin Henrike Hase und ich freue mich total, dass ich heute mit einem Alumnus aus meinem Jahrgang spreche, dem 14er Jahrgang, und zwar mit Philipp Ahlt. Hallo Philipp.
Hallo Henrike, schön, dass wir hier sind.
Ja, finde ich auch. Du bist gerade draußen unterwegs, du gehst spazieren. Wie sieht deine Strecke aus?
Ich gehe durch den Planten und Blumen, der direkt neben dem Büro unserer Mood Academy ist. Ja, ist so eine typische Pausenrunde. Der ist so ein bisschen länglich für diejenigen, die Hamburg kennen, von St. Pauli hoch bis zu den Messehallen.
Sehr gut. Also dann jetzt alle ein bisschen Kopfkino an und sich Philipp in Planten und Blumen vorstellen. Wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen, über deine Arbeit, über die Mood Academy und auch ein bisschen über den neu gegründeten Verein, die Teach First Community. Philipp, wir starten erstmal mit dir. Ich kenne dich als einen sehr präsenten und engagierten, ja, Machertypen, also ein absoluter Yellowhead in der TFD-Welt. Und du machst dich immer sehr für die Vision stark von Teach First. Und gleichzeitig würde ich mich sehr über eine Vorstellung von dir freuen, weil das war jetzt erstmal nur mein kurzes Intro zu dir, wie ich dich oft wahrnehme und erlebe auf diversen Veranstaltungen.
Danke, Henrike. Das Lob nehme ich gleich mal mit und schaue mal, ob ich das noch bestätigen oder vielleicht auch ein bisschen verändern kann heute. Also, genau, ich bin Philipp Ahlt und ja, wir kennen uns ja auch noch von der Sommerakademie auf der Katlenburg 2014. Ich war also 2014 bis 2016 Teachers Deutschland Fellow in Hamburg. Ursprünglich vom Fach bin ich Wirtschaftsingenieur, habe in Karlsruhe studiert und habe direkt nach meinem Master das Teach First Programm absolviert und daraus ist meine jetzige Beschäftigung entstanden, nämlich die Mood Academy, für die ich ja seit Ende meines Schuleinsatzes eigentlich, also seit 2016/17 tätig bin und in die ich vor allem also den meisten Teil meiner Kraft stecke.
Darüber sprechen wir gleich und erstmal ist noch für mich die spannende Frage, wie ist das gekommen, dass du dieser doch so recht anderen Welt oder Ausbildung den Rücken gekehrt hast, oder vielleicht ist es ja auch gar kein Rückenkehren, aber zumindest dich bewusst entschieden hast, okay, du bist ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, du gehst als Fellow an die Schule.
Die Entscheidung ist, ich glaube, wie viele große Entscheidungen, nicht nur im beruflichen Kontext, ein Ergebnis eines langen Reflexions-, Erfahrungs- und Entwicklungsprozesses. Ich habe während des Studiums gemerkt, dass mir viele von den Werten, die dort vermittelt werden, also im Studium des Wirtschaftsingenieurs, dass die nicht unbedingt meinen Überzeugungen von der Welt entsprechen. Also als Wirtschaftsingenieur lernt man ganz platt gesagt optimieren, und zwar Prozesse zu optimieren und das vor allem vor dem Hintergrund einer Säule, nämlich der ökonomischen Säule. Das heißt, kurz gesprochen, Gewinnmaximierung, Kostenminimierung. Und wenn wir uns die derzeitige Situation auf der Welt anschauen, dann sehen wir, dass wir mit unserem Wachstum, das so ein bisschen auf dieser Idee basiert, ans Ende kommen und dass im Studium auch die soziale und die ökologische Säule immer unterrepräsentiert waren. Ich glaube, es hat sich mittlerweile über die letzten Jahre geändert, aber das war etwas, das mich sehr störte. Und zudem war ich immer schon gerne lernend und lehrend tätig. Also ich habe in meiner Schulzeit als Nachhilfelehrer gearbeitet, als Leichtathletiktrainer und Rugbytrainer später und auch als Tutor an der Uni, weil mir das gemeinsame Lernen oder auch das Anleiten sehr viel Spaß gemacht hat, schon immer und auch noch immer tut. Und ich gleichzeitig auch sehr gerne selber lerne, also aus allen möglichen Bereichen, ob das Sprachen, Sport, Musik, Naturwissenschaften und so weiter sind. Und ein wichtiger Schlüsselmoment war definitiv 2010, als ich ein Entwicklungshilfepraktikum, hieß es damals noch, in Togo gemacht habe, in Südwestafrika, wo ich herausfand, okay, also erstens, Bildung ist wirklich der Schlüssel für Veränderung, weil ich da in einem Projekt war, um, ich sag mal, die Deforestation, die Entwaldung Togos einmal zu stoppen und die Lampen ökologischer zu machen dort, also die Öllampen durch LED-Lampen zu ersetzen. Und ich habe gemerkt, dass dieses ein bisschen imperialistische, missionarische, hier, wir zeigen euch jetzt mal hier, wie es besser geht, nicht funktioniert, sondern dass der Schlüssel eigentlich darin liegt, Menschen in unterschiedlichsten Situationen zu befähigen, ihnen Mut zu machen, das zu verändern, was sie eigentlich selber verändern wollen. Genau, also da waren noch viele andere Stationen, aber während meines Studiums habe ich immer mehr gemerkt, okay, ich interessiere mich wahnsinnig für Bildung und ich interessiere mich wahnsinnig für diese ökonomische Ungleichheit auf der Welt. Und dann kam ja über den E-Mail-Verteiler damals von der Fachschaft für Wirtschaftswissenschaften, in der ich sehr engagiert war, ein Flyer von Teach First, damals noch mit Simon Turschner drauf. Liebe Grüße, Simon. Stand drauf, der Nobelpreis kann warten, deine Schüler nicht. Und ja, das irgendwie hat mich das angesprochen, 2 Jahre an Schule zu gehen. Ich wollte herausfinden, A, macht mir das so viel Spaß, die Lehrtätigkeit, wie ich glaube? Weil ich denke, dass wir alle vor allem da wirksam und erfolgreich sind, wo wir viel Freude empfinden bei der Arbeit. Und B, ist Bildung wirklich der Schlüssel und können wir da einen substanziellen Unterschied machen an diesen als herausfordernd beschriebenen Schulen? So, und das hat mich nicht mehr losgelassen in meinem Masterstudium. Und ich war dann auch in Kontakt mit einem damals noch derzeitigen Fellow, Bernhard Gürich, der auch hier in Hamburg tätig gewesen war. Und den habe ich auch bei seiner Entwicklung immer wieder mal begleitet. Und das hat mich dann letztendlich überzeugt, okay, ich will das machen.
Ich kann mich noch ziemlich gut an eine Situation erinnern von uns beiden. Wir sind ja zusammen nach Malaysia geflogen zu der Teach for All-Konferenz 2016. Da kamst du an, warst mega im Stress, hast die ganze Zeit auf dein Handy geschaut und warst mega euphorisiert, weil ihr, glaube ich, gerade euer erstes Mootcamp gemacht hattet, vielleicht auch das zweite. Und da kamen laufend irgendwelche Nachrichten von Schülern rein, wie geil das war. Und man hat so gemerkt, du hast diesen ganzen Spirit noch mitgebracht. Und also was war der Ausschlag dann während dieser 2 Fellow-Jahre nochmal zu sagen, okay, wir setzen dem Ganzen nochmal einen drauf mit der Mood Academy?
Also das ist teilweise ein zufälliger Prozess, also einfach Glück, ich glaube, wie vieles, was uns im Leben passiert. Und natürlich auch das Ergebnis von einer sehr erfüllten, unterm Strich erfüllten Fellow-Zeit und einer nachhaltig anhaltenden Begeisterung für Bildung und für Bildung als Schlüssel für ja, unsere großen Herausforderungen. Damals, genau 2016, das erinnerst du richtig, danke auch nochmal für den Einblick. Ich habe mich gerade zurücktransportiert gefühlt. Das war das zweite Mootcamp, auf dem ich da kam, als wir zusammen in Malaysia waren. Das war direkt die Woche davor. Und das, was du gerade beschrieben hast, also die Wirkung bei den Jugendlichen, diese Offenheit, diese Beziehungsarbeit, die im Mootcamp entsteht, die Motivation, das ja, Growth Mindset, was bei den Jugendlichen wir nähren konnten und gleichzeitig auch bei uns selbst, das ist immer noch, auch nach vielen Jahren, seit 2016 bis heute, das, was mich an den Mood-Camps begeistert und was auch als Kultur in die Mood Academy geflossen ist. Damals, das zweite Camp, das war einfach nur, ja, das heißt einfach nur, aber es war ein Projekt im Rahmen unseres Schuleinsatzes, wodurch wir unseren Jugendlichen ganz konkret helfen wollten, den Schulabschluss zu schaffen. Das war ein ehrenamtliches Projekt im Rahmen des Fellow-Einsatzes. Damals ging die Idee noch nicht viel weiter. Was es dann letztendlich auslöste, daraus die Mood Academy zu machen, die heute viel mehr ist als nur ein Camp und auch nicht nur auf den Schulabschluss abzielt, ist, dass dann wenig später, als diese ja, sehr motivierten Jugendlichen nach der Schule, also die hatten dann zwar einen Abschluss, aber auf uns zukamen und sagten, Herr Alt, ich habe keinen Job, können Sie mir dabei helfen? Und da habe ich gemerkt, okay, die Vision von Teach First ist, jeder Jugendliche verlässt die Schule mit einem Abschluss und dem Glauben an den eigenen Erfolg, aber gesellschaftliche Partizipation und wirklich ein selbstbewusstes Standing in unserer Gesellschaft hat man dann eigentlich nur, wenn man auch das eigene Potenzial in Form eines Berufs in unsere Gesellschaft einbringen kann. Genau, und so ist dann im Anschluss an den Fellow-Einsatz, hat mich das nicht mehr losgelassen, als ich so wie, glaube ich, alle Fellows, die dann ans Ende ihres Einsatzes kommen, als ich mich fragte, was will ich machen, da hat mich das nicht mehr losgelassen, dieser transformative Effekt, diese, ich nenne es Mutamorphose, die in den Camps stattfindet. Ich habe einfach gespürt, also es war eine sehr intuitive Entscheidung, genährt von einer großen Leidenschaft für diese Sache, die wir da aufgebaut haben. Das dann über die Jahre hinweg bis heute, es ist immer noch in einem Wandel und in einem konstanten Wachstumsprozess, aber da die Mood Academy draus zu machen.
Vielleicht kannst du kurz was sagen, wie die Mood Academy genau aussieht. Also du hast gerade schon gesagt, es sind nicht nur Mood Camps, sondern es ist auch die Vorbereitung auf den Abschluss und das, was danach kommt. Aber wie sieht sowas konkret aus?
Also die Mood Academy mittlerweile ist ein 2-jähriges Programm, das sich von Ende des 9. Jahrgangs, also wo die Jugendlichen kurz vor ihrem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss stehen, bis ans Ende der Probezeit der Ausbildung erstreckt. Die größte Phase ist sozusagen der 10. Jahrgang, der für die meisten unserer Zielgruppe eben das letzte Schuljahr kennzeichnet. Und über diese 2 Jahre hinweg, das ist wie so ein Stipendium, nehmen die Jugendlichen eben an 3 Mootcamps teil. Das ist das Kernelement nach wie vor in 3 verschiedenen Bereichen, nämlich erstmal Abschlussprüfungsvorbereitung, dann Berufsorientierung und Bewerbungstraining. Und zwischen diesen großen Leuchtturmerfahrungen der Camps erhalten wir die Gemeinschaft mit weiteren Veranstaltungen. Also es gibt einen Auftakt, es gibt Bewerbungsmarathons, das sind eintägige Veranstaltungen, wo die Jugendlichen ganz viele Bewerbungen schreiben mithilfe von den MotivatorInnen, von den Ehrenamtlichen. Es gibt Bewerbungsnachmittage, wie so eine Art offene Sprechstunde, wo die normalerweise bei uns ins Büro kommen. Natürlich jetzt in dieser Phase machen wir das alles digital. Und eben auch Teambuilding-Events, also teilweise angelehnt an das Thema Mut, indem sie zum Beispiel Theater spielen, Rap-Songs schreiben, tanzen, aber auch einfach bowlen gehen. Und dass das halt zieht, ich glaube auch bei Teach First, wo wir uns auch viel abgeguckt haben, ist am Ende eben dieses Gefühl, wir sind hier alle zusammen in einer Gemeinschaft, wir haben eine Herausforderung. Das ist bei den Jugendlichen eben Abschluss und Berufsanschluss. Und wir können uns nochmal neu erfinden in einer anderen Gemeinschaft, in der die Rollenbilder aufgebrochen werden. So, und insofern ist die Mood Academy eigentlich ja, wie so ein Kind von Teach First Deutschland an vielen Stellen, wo wir uns sowohl von der Kultur als auch von der Methodik ganz viel downgeloadet oder abgeguckt haben.
Ja, wenn man sich eure Website anschaut, finde ich es auch mega spannend zu hören, was die Mutis, ihr habt ja so wahnsinnig schöne Mood-Wortspiele, da kann man ja viel machen, was eure Mutis da so erzählen. Und das ist wirklich super cool, das macht richtig Spaß, das anzuhören. Vielleicht auch nochmal nachgefragt, du hast mich ja auch gebeten, ruhig gerne kritisch zu sein. Was sind vielleicht auch Stimmen, die euch zurückspielen? Da gibt es noch Potenzial nach oben, da fehlt Ihnen was. Gibt es auch kritische Stimmen von Mutis?
Ja, also es ist unser großer Vorteil, aber auch eben stückweise eine Riesenherausforderung ist, dass unser Programm freiwillig ist. Es ist parallel zur Schule und die Mutis haben keine Pflicht, bei uns mitzumachen. Also wenn es uns nicht gelingt, unsere Veranstaltung so attraktiv zu gestalten, dass sie sich dafür anmelden, dann kommen sie nicht. Und das passiert durchaus, ich würde sagen, jedes Jahr in so 5% unserer Mutis, da verlieren wir aus verschiedensten Gründen den Kontakt. Wir fragen dann auch oft nach, das ist auch nicht unbedingt alles in unserem Einflussbereich. Ja, aber die meisten, glaube ich, die da ein bisschen den Anschluss verlieren, an erster Stelle würde ich sagen, ist dieser Wunsch, eben nicht eine Ausbildung zu finden, sondern einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. Also üblicherweise wollen auch unsere Jugendlichen, auch wenn sie nur eine ESA-Prognose für den alten Hauptschulabschluss haben, würden sie gerne studieren und Anwältin, Ärztin, Pilot werden. Und das, da sind wir eben ganz klar mit unserer Zielsetzung, passt auf, das kann euer Traum sein. Der erste machbare Schritt jetzt an dieser Stelle ist allerdings dann vielleicht eine Ausbildung als medizinischer Fachangestellter oder als Flugzeugmechaniker. Da verlieren wir einige Jugendliche. Ja, und dann ist das auch viel mit, wie so die Sozialdynamik in so einer Gruppe ist, ne? Also manchmal gibt es ja auch Streitereien, dann oder Liebeleien, dass sich einige verlieben oder zerstreiten und dann plötzlich keine Lust mehr aufeinander haben. In der Regel aber, das ist so ein bisschen unser Credo, sagen wir konzentrieren uns auf diejenigen, die da sind, diejenigen, die das Angebot wahrnehmen. Und wir versuchen natürlich vorzubeugen und zu schauen, was sind die Ursachen, wenn anderen das nicht gefällt. Unterm Strich allerdings verdienen vor allem die Kraft, die es auch wirklich, wo es, ich sag mal, flutscht.
Genau, mir ist gerade noch eingefallen tatsächlich, dass ich noch mal wissen wollte, ob es eine Geschichte gibt, die dich besonders nachhaltig beeindruckt hat von einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer.
Ja, also die jüngste Geschichte jetzt gerade, weil sie so nah ist, ist von einem eher ruhigen, etwas zurückhaltenden Teilnehmer, der das ganze Programm über sehr stark mit uns in Kontakt war und der den Traum hatte, den Wunsch Kfz-Mechatroniker zu werden, was ein machbarer Wunsch ist, allerdings auch ein, es ist ein beliebter und bekannter Ausbildungsberuf. Dieser Kandidat hat auch gerade jetzt während der Corona-Zeit deutlich gemacht, dass er zu Hause sich nicht wohlfühlt. Ich will da jetzt nicht in Details gehen, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was für Gründe sein können, aber uns fällt ja alle oder vielen von uns das Dach auf dem Kopf. Und dieser Kandidat, der hat wirklich 40, 50, ich weiß nicht, wie viele Absagen gesammelt und hat immer vorgelebt, ich werde nicht aufgeben, ich werde weitermachen, so wie sie es mir beigebracht haben. Und diese Haltung, also dieses wirklich gelebte Growth Mindset, so oft auf die Fresse zu kriegen und so in so herausfordernden Zeiten, ist er dann mit dem Fahrrad irgendwie vom Stadtrand, wo ja die meisten unserer Schulen sind, ne, bei uns vorbeigekommen, hat sich ein Notebook ausgeliehen, hat sich da hingesetzt. Wir haben ihm Ehrenamtlichen an die Seite gestellt und er hat sich nicht unterkriegen lassen, wo ich schon dachte, boah, das wird nichts mehr. Und er immer, nein, ich werde nicht aufgeben. Und letztendlich hat er dann tatsächlich in diesen schwierigen Zeiten eine Werkstatt gefunden und macht jetzt ein BQ, also eine Berufsqualifizierung. Das ist sozusagen das kleine Kind von der Ausbildung, wo er in den Betrieb angebunden ist, parallel noch Berufsschule hat und das wahrscheinlich anrechnen lassen kann.
Ah, super.
Und ja, also dieses Durchhaltevermögen und auch diese Resonanz von Jugendlichen, dass wir gute Arbeit machen und dass wir denen wirklich helfen, das fand ich ganz beeindruckend, ja.
Gibt es Situationen bei dir, wo du sagst, in den Momenten hätte ich sehr gerne mir was von dieser Haltung abgeschaut oder wo es dir schwerfällt, so eine Haltung zu haben, die der Jugendliche da bewiesen hat?
Ja, ich glaube, allem voran bei meinen persönlichen Entwicklungsthemen. Die haben wir, glaube ich, alle an verschiedenen Stellen. Bei mir zum Beispiel ist das eine Fähigkeit, die ich gerne als Geschäftsführung hätte und an der ich arbeite, ist eine Klarheit und eine Strukturiertheit und eine Koordinationsfähigkeit. Das ist eine ganz individuelle Schwierigkeit. Mhm. Und ich merke immer wieder, wie mein Naturell dem nicht unbedingt entspricht und wie ich mich da selber irgendwie doof finde und denke, boah, du kriegst das eh nicht hin, lass es sein. Wie ich glaube, was geschafft zu haben. Weil wir alle Stärken und Schwächen haben und nur in einem Team, wo wir uns da eben ergänzen, das wirklich gut funktionieren kann. Und das war irgendwie so eine Erkenntnis letztens, dass ich so dachte, ja, hey, aber ich habe zum Glück ein cooles Team, das das für mich macht. Und ich kann die einfach einbinden und fragen, hey, Freda, kannst du das für mich erledigen? Allerdings, ja, natürlich, auch ich komme immer wieder an Grenzen in Richtung des dynamischen Selbstbildes, was ja eigentlich bedeutet, ich kann alles lernen, wenn ich nur will. Wo ich merke, das entspricht irgendwie nicht meinem Naturell, so sehr ich es versuche, ich beiße mir daran die Zähne aus, will das am liebsten manchmal einfach hinwerfen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Danke für deine Offenheit. Wir sind ja gerade auch in einer besonderen Zeit. Du hast auch gerade schon angesprochen, ihr macht jetzt vieles digital. Wenn du jetzt so an so ein Zukunftsszenario denkst von Mut, was macht dir da Mut? Also wo siehst du große Chancen eures Konzepts und eurer Vision? Aber wo sagst du auch, okay, das wird richtig schwierig und das sind harte Knackpunkte?
Mhm. Also ich spüre gerade jetzt so im zunehmenden Wachstum und einer Stabilisierung unserer Organisation, dass wir immer mehr klare Strukturen und Prozesse haben, die auch einfach verwaltet werden müssen. So, und wir sind im Übergang Schule Beruf nicht alleine. Es gibt da andere Player in Hamburg. Unser Ansatz ist eigentlich, also der disruptive Ansatz ist eigentlich ein Fokus auf Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen heißen wir eben auch Mut Academy, weil wir denken, dass eine Zukunftskompetenz beinhaltet zum Beispiel Reflexionsfähigkeit oder also alles, was Growth Mindset beinhaltet, ne? Einen positiven Umgang mit Herausforderungen, mit Fehlern, mit Feedback, was ich vorhin schon sagte. Und wir werden immer wieder so ein bisschen verführt, recht klassische Arbeit zu machen, was so Bewerbungsunterlagen angeht, Bewerbung schreiben und ich sag mal den Anforderungen des Systems, das wir eigentlich verändern wollen, zu genügen, um irgendwelche Zahlen zu erreichen, wie viele Jugendliche wir erreichen oder wie viele Jugendliche dann zum Beispiel Ausbildungsverträge unterschreiben. Ja, Freda hat letztens gesagt, so ein Bild bei einem Workshop, den sie hatte, dass im sozialen Bereich, was viel passiert ist, wenn man sich vorstellt, ein Raum, da sind 10 Feudel drin und 10 Wasserhähne und aus den Wasserhähnen kommt Wasser und der Raum soll nicht nass werden. Jetzt kommen diese ganzen engagierten, doofes Wort, aber Gutmenschen und feudeln alle den Boden. Wie wild, so, damit der Boden nicht nass wird. Sagen wir mal, nass sein ist das Problem in dem Fall. Ja. Und dann kommt eine Person und dreht einfach die Hähne ab. So, und ich habe manchmal das Gefühl, und das ist so diese große Angst, die ich habe bei dem, was wir tun, wo ich so merke, oh, damit müssen wir uns beschäftigen, dass wir nicht diese Menschen sind, die einfach darum feudeln, während eigentlich immer wieder Wasser nachkommt, sondern dass wir identifizieren, was sind hier die Wasserhähne bei dem Problem von ungleichen Bildungschancen und von Fachkräftemangel, von Jugendarbeitslosigkeit. Und das ist so eine Herausforderung, was uns auch gerade so ein bisschen dazu bewegt, zu sagen, während wir in den letzten Jahren irgendwie oft kommuniziert haben, wir wachsen, wir wollen in andere Bundesländer, das ist ja irgendwie eine sehr attraktive Vision, wenn ein Projekt größer wird. Das spricht ja immer für Erfolg.
Ja.
Und sind jetzt gerade, aber das ist auch noch nicht spruchreif, nähern wir uns oder beschäftigen uns viel mit dem Gedanken, wollen wir nicht erstmal in Hamburg schauen, wie wir wirklich ins System reinkommen, wie wir vielleicht an Schule andocken, wie wir diesen Wasserhahn ausmachen, anstelle einfach nur unser Leben lang den Boden zu feudeln. Das ist gerade, glaube ich, gerade so unsere große Herausforderung, dass wir uns da treu bleiben.
Ja, da kann ich auch nochmal Frieda zitieren. Ich hatte sie gehört in dem Zeit-Podcast und ich fand das super schön, dass sie gesagt hat, dass ihr auch mit dem Wachstum daran denkt, dass ihr auch ja eine Organisation sein möchtet, die die Mitarbeitenden insofern auch schätzt und schützt, dass ihr auch vom Workload her euch alles auch so ja. gestalten möchtet, dass ihr auch noch ausreichend Freizeit habt und ein Leben neben der Arbeit.
Ja.
Und als Gründerin, als Gründer bist du ja dafür auch verantwortlich. Kriegt ihr das hin?
Ja, also es ist erstaunlich. Also die ersten 2 Jahre waren nach dem guten alten Motto selbstständig. Das war genährt von einer riesigen Begeisterung, einer riesigen Leidenschaft, die ein bisschen schrittweise nachlässt, aber ich glaube, gesünder wird die Flamme für diese Mission, hinter der wir total stehen. Wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Sommer, wir sind jetzt zu 7 mittlerweile, und in diesem Sommer haben wir entschieden, dass wir Vollzeit auf 35 Stunden reduzieren. Und das funktioniert. Und das funktioniert erstaunlich gut, weil, und das ist ja auch so eine Gefahr bei vielen Menschen, die Jobs mit Sinn machen, also auch großen Organisationen hört man immer wieder, dass eine Burnout-Gefahr besteht, weil wir uns ja konstant in Relation zu unserer Zielgruppe setzen, die es ja vermeintlich, und da ist auch ein Riesenproblem, glaube ich, in dieser Haltung, aber so viel schlechter hat und denen es ja so schlecht geht. Und warum sollte ich mich jetzt beschweren, dass ich 80 Stunden die Woche arbeite? Es ist uns ein riesiges Anliegen, wir passen da total drauf auf, auch aufeinander auf, dass wir kräftig sind, wir sind letztendlich die Ressource für die Wirkung, die wir erzielen wollen. Und ja, also seit langer Zeit kann ich sagen, dass ich nicht auf 100% fahre, sondern eher so auf 80%. Und es eben durchaus manchmal vorkommt, dass die 100% gerne reingebe. Ja, und wir, sage ich mal, Spielraum mit unseren Ressourcen, unserer Kapazität haben. Das war ein langer Prozess. Also sowohl, ich glaube, für jeden individuell als auch als Organisation dahin zu kommen, dass wir so effizient auch unseren Fokus wirklich auf die wichtigsten Dinge legen, die einen Wert schaffen.
Ist es manchmal auch so, bei euch im Team sind ja auch viele Alumni mit Frieda zusammen, leitet ihr das Ganze?
Nathalie, Sonja.
Genau. Ja, ist es manchmal auch so ein bisschen zu viel Yellowhead und zu viel des Guten? Ist vielleicht eine blöde Formulierung, aber...
Ja, doch, ich verstehe genau, was du meinst. Und also ich habe selbst die letzten Jahre eine große Entwicklung dahingehend gemacht. Also ich kenne mich und mag auch diese Stärke als Ja-Sager, als Denker in Möglichkeiten, ne? Und schauen, ja, was wir machen können. Mittlerweile habe ich als ebenso wichtig, erkenne ich die Fähigkeit an, Nein zu sagen, sich abzugrenzen, Dinge nicht zu tun. Wir haben auch immer wieder, wenn wir unsere Quartalstreffen machen, eine Not-to-do-Liste mit Dingen, die wir bewusst nicht machen werden, auch wenn sie scheinbar wichtig erscheinen. Also ein Beispiel dazu nennen ist eine externe Wirkungsmessung. Ne?
Ja.
Und das hatten wir immer auf der To-Do-Liste und es hat eigentlich genervt, das dort zu haben. Jetzt mittlerweile sind wir stabil genug aufgestellt und haben Ressourcen, um das anzugehen. Ja, aber es ist durchaus, also ich stimme dir zu, es gibt viele Bereiche, wo wir einfach eher sagen, nein, das machen wir jetzt nicht. Man könnte, es wäre gut, aber auch vor dem Hintergrund unserer eigenen Ressourcen und Kräfte nehmen wir nicht den Yellow Hat und machen das jetzt auch noch auf den Teller, der eh schon so voll ist.
Ja, interessant. Aber auf der anderen Seite, wenn wir jetzt nochmal schauen auf das allgemeine Alumni-Engagement und der entstehenden Teach First Community, bist du ja auch ganz vorne mit dabei. Wo sagst du da, okay, das ist super wichtig, dass wir jetzt diese Community haben, und warum engagierst du dich da auch?
Also ich glaube, ähnlich wie die Gründe für mich, die Mut Academy zu gründen oder auch mit Teach First anzufangen, ist ganz vorne einfach Spaß. Also Freude, ja, und für mich selber, also ganz egoistisch gesagt, diese Beziehungen, die ich aus der Teach First Deutschland, Gemeinschaft, Familie mitgenommen habe, die sind so wertvoll für mich, sowohl auf beruflicher als auch auf privater Ebene. Und da möchte ich, dass ich weiterhin und auch ganz viele andere davon profitieren. Jetzt mal wieder zurück den Yellowhead auf. da werde ich jetzt etwas entschlossen und vielleicht auch vehement. Wir stehen, und das merken wir alle zunehmend, nicht nur wegen Corona, an der Schwelle zu einem riesigen Generationsproblem. Ich spreche von der Klimakrise natürlich allem voran, aber auch von der ökonomischen Ungleichheit. Die sind, glaube ich, sehr stark miteinander verbunden. Und es gilt jetzt, einen Unterschied zu machen. Und dafür brauchen wir stärkende Gemeinschaften. Ich glaube, dass Netzwerke wirklich die Ressourcen der Zukunft sind. Also Netzwerke bringen so viel. Sie bringen natürlich Optimismus, Kraft, Gemeinschaft, aber sie bringen auch ganz konkret Know-how. Wir haben so viel profitiert in der Mut Academy von zum Beispiel Climb oder von anderen Teach First Deutschland Alumni und Alumni, die als Pioniere unseren Weg vorausgegangen sind, ne? Die uns pro bono geholfen haben, uns Tipps gegeben haben, Ratschläge. Da hat die Teach First Deutschland Community noch so viel Potenzial, also so viel unsichtbare Kapazität und tolle Menschen in Funktionen, wenn wir wirklich diese, ich nenne es jetzt mal einfach beim Namen, eine Bildungsrevolution, die es jetzt braucht, verursachen wollen, dann brauchen wir diese Community. Dann muss ich irgendwie eine große Mannschaft haben, ein großes Team an Leuten, wenn ich eine Schwierigkeit habe, ein Problem, dass ich das da reinspielen kann und sofort eine Lösung bekomme. Und umgekehrt natürlich auch viele Menschen, die in diese Gemeinschaft ihr Potenzial und ihr Interesse und ihre Leidenschaft reinbringen. Ja, das ist im Großen und Ganzen oder in knackig, glaube ich, weshalb ich mich jetzt so auch in die TFC, in die Teach First Community reinklemme, weil ich auch die letzten 4 Jahre, also seit ich mit dem Fellow-Programm fertig bin, profitiere ich schon ungemein von dieser Community, ohne dass es die quasi offiziell in einer Rechtsform gab, und habe aber immer gedacht, das ist hier noch nicht so richtig effizient, das müsste noch ein bisschen schlanker koordiniert werden.
Wie ist denn so aktuell der Rücklauf? Ich kriege vor allem was mit über die Facebook-Gruppe. Melden sich viele zurück? Kriegt ihr viel Feedback oder kann es noch deutlich mehr sein?
Also ich glaube, wir agieren gerade im Moment noch so ein bisschen unter dem Radar. Man kann sich auch noch nicht offiziell als Mitglied anmelden. Da haben ja bei der letzten Folge schon Jana und Jasmin drüber gesprochen. Ich glaube, das wird man ab Anfang des nächsten Jahres machen können. Es schlummert, glaube ich. Also wir bekommen so Rückmeldungen, würde ich sagen, von einem Viertel aller Alumni und Alumni. Also von so 150 von 600. So viel sind es ja theoretisch ungefähr. Da geht aber noch mehr. Also ich glaube, was uns dafür noch fehlt, ist eben eine Richtung, eine klare Richtung und eine Roadmap mit Meilensteinen und mit Dingen, die wir tun wollen. Und dann natürlich einfach das Öffnen für Mitgliedschaft. Das wird demnächst passieren.
Sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da schon richtig drauf. Wir werden das auch ein bisschen auf der Podcast-Homepage aktuell halten, was sich da so tut. Und apropos Alumni.
In diesem Podcast stellen wir immer wieder Wissenswertes, Tipps, Tricks, Inspirationen von Menschen aus dem TFD-Netzwerk vor. So auch heute. Und die kommt von Tim Breker aus dem 9er-Jahrgang zu seinem digitalen Mehrwerkssystem Vital.
Ja, hallo, ich bin Tim, Fellow aus der 2009er-Klasse. Ich war in Langenfeld an der Hauptschule eingesetzt. Das ist zwischen Köln und Düsseldorf. Und ich bin mittlerweile Gründer von Vital, Deutschlands erstem digitalen und pfandfreien Mehrwegsystem. Und unsere Vision ist es, Mehrweg so einfach und bequem zu machen wie Einweg und euch zu ermöglichen, Essen aus Restaurants mitzunehmen, Lieferessen zu bestellen und das Ganze ohne diesen unnötigen Verpackungsmüll. Und wenn ihr Lust habt, ich würde mich total freuen, wenn ihr Vital mal ausprobiert. Am besten ladet ihr euch einfach mal die App herunter und schaut, ob wir schon bei einem Restaurant bei euch in der Nähe sind. Idealerweise sind wir ja schon bei auch euren Lieblingsrestaurants, wenn nicht, gerne Restaurants vorschlagen. Und sowieso freuen wir uns sehr über Feedback zur App und zu unserem Service. Und wenn ihr sagt habt, ich begeistere mich auch für Nachhaltigkeit und möchte Vital helfen, die Welt von Einwegverpackungsmüll zu befreien. Wir als junges Startup wachsen sehr schnell und suchen natürlich immer engagierte Mitarbeiter. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann sagt gerne Bescheid. Schreibt mich auf LinkedIn an oder schickt eine E-Mail an tim@vital.org. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback und vielleicht arbeiten wir auch bald Seite an Seite gegen den Einwegverpackungsmüll. Würde mich freuen.
Ja, Philipp, zum Abschluss nochmal eine Frage. Was macht dir in letzter Zeit richtig viel Mut? wo du sagst, okay, das macht vielleicht jetzt auch anderen Mut, wenn sie das hören?
Was mir Mut macht, sind alle Leute, und da gibt es eben im Teach First-Kosmos so unglaublich viele, die sich nicht unterkriegen lassen und die einerseits systemisch, also vom großen Ganzen her, denken und kognitiv stark sind und andererseits auch ganz hands-on anpacken. Und da, ich könnte jetzt so viele Namen nennen von Menschen, die bei uns im Netzwerk an allen möglichen Stellschrauben irgendwie unterwegs sind. Das ist so bestärkend. Und letztens habe ich zum Beispiel auch, da war ja die Teach for All-Konferenz, auf der wir beide damals in Malaysia 2016 noch physisch waren, ja, die digital stattfand. Und ich habe nur dieses 3-4-minütige Video gesehen von, ja, like-minded, also Menschen mit ähnlicher Haltung und ähnlichem Ziel, die auf der ganzen Welt einen Riesenunterschied machen. Das zu wissen, also dieses Gefühl, und natürlich auch immer wieder mit Menschen zu sprechen, Menschen wie dir, zum Beispiel auch der Podcast, ist, finde ich, so eine ganz konkrete, tolle Aktion. Und da Vorbild zu sein, das einfach zu tun und anderen zu zeigen, guck mal, das geht, das macht mir immer wieder sehr viel Mut.
Danke dir. Ja, mir macht das auch Mut. Bin beim Podcast immer hier so ein bisschen so better done than perfect, muss ich auch sagen, was die Audioqualität manchmal angeht und so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und an dieser Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön an Nora, die das Hosting so toll macht und die Webseite und da ganz engagiert ist.
Danke, Nora.
Ja, danke, Nora. Und danke dir, Philipp. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich sehr, wenn wir uns irgendwann mal physisch wiedersehen. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal eine schöne Winter-Weihnachtszeit und freue mich auf das Wiedersehen.
Danke, Henrike. Dir auch. Bleib gesund. Grüße an die Familie. Frohe Weihnachten und ein optimistisches Jahr 2021.
Genau. Und das wünsche ich auch allen, die uns jetzt zugehört haben. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Und dann gibt es eine Folge zu Profello. Und bis dahin bleibt gesund und gönnt euch gute Pausen.